Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Springstein.
Wozu Gemeinde? Es ist ganz merkwürdig, wie ich auf dieses Thema kam. Wir feiern in diesem Jahr 100 Jahre Gemeinde Gottes in Leimsfeld. 100 Jahre. Und wenn man so zurückschaut auf 100 Jahre, dann kommt natürlich der andere Blick dorthin, was kommt denn später? Wozu ist eigentlich Gemeinde da? Warum sind wir in Leimsfeld? Warum seid ihr hier in Homberg? Was ist eigentlich euer Auftrag? Was ist das, was der Kern einer Gemeinde sein darf? Was eine Gemeinde tun soll, unbedingt tun soll? Und ich kann euch sagen und kann Ihnen sagen, es gibt manches, was wir tun, das ist nicht unser Kern. Das ist vielleicht etwas, was wir tun sollen und tun dürfen. Aber was ist das, was die Bedeutung, die Bestimmung von Gemeinde ist? Gemeinde wozu? Ich weiß, es gibt manche Tätigkeiten, da frage ich mich manchmal, warum ich das überhaupt mache. Zum Beispiel, es ist Winter, es schneit, es ist Sonntagmorgen und ich schieb den Schnee weg. Und habe gerade an einem Punkt den Schnee weggeschoben und dann schneit es wieder runter und es ist wieder weiß. Wozu mache ich das eigentlich? Wozu Sonntagmorgen oder auch an anderen Morgen aufstehen, wenn es sowieso wieder zuschneit? Wozu das Ganze? Und habt ihr euch als Gemeinde auch schon mal die Frage gestellt, wozu das Ganze? Ich will mal ganz ketzerisch was fragen. Genügt es nicht, einmal im Vierteljahr zum Gottesdienst zu kommen? Wozu sitzt du jeden Sonntag hier im Gottesdienst? Du kannst dir auch doch andere Predigten anhören. Wozu das Ganze? Und jetzt ist schon merkwürdig, dass ich als Pastor einer Gemeinde solch eine Frage stellen darf und Frage stelle. Ich müsste doch ganz anders fragen. Aber lassen uns über diese Fragen mal nachdenken. Wozu, was ist eigentlich der Sinn der Gemeinde? Was möchte Gott davon auf uns dazu sagen? Dieses Bild brauche ich heute Morgen. Der goldene Zirkel. Und dieses Bild ist von keinem Christen entworfen. Nein, dieses Bild ist von einem Unternehmensberater, also einem, der Firmen berät, wie sie besser, wie sie wirkungsvoller arbeiten dürfen. Und der Unternehmensberater Simon Sinek hat dieses Bild hier entworfen. In der Mitte ist dieses Wozu. Wozu das Ganze? Warum machen wir das Ganze? Wozu? Dann dieser zweite Kreis, der drumherum ist. Wie machen wir das? Also wie gestalten wir das, was wir machen? Und das dritte dann ganz außen von diesem Simon Sinek, was tun wir denn? Und Simon Sinek, dieser Unternehmensberater, sagt, wir Menschen, wir begehen oft einen Fehler. Und auch Gemeinden begehen diesen Fehler, so nennt er das, dass es ein Fehler ist. Denn wir fangen meistens zuerst mit dem Was an. Was tun wir? Was ist jetzt dran im nächsten Monat? Was haben wir fürs nächste Jahr geplant? Was tun wir im Frühjahr? Was tun wir im Sommer, im Herbst und im Winter? Was tun wir? Und dann sagt er, das ist eigentlich verkehrt, wenn man mit dieser Frage anfängt. Simon Sinek, wie gesagt, kein Christ, sagt Folgendes. Er sagt, zuerst sollte man fragen, wozu sind wir eigentlich da? Warum sind wir hier an diesem Platz? Was ist unser Auftrag? Und bevor man dann zu den einzelnen Dingen kommt, die das Was ausdrücken, muss man das Wozu ganz deutlich für sich haben. Wisst ihr, dass Jesus ein Wozu ganz klar beantworten konnte? Was war Jesu Antwort auf das, wozu er auf diese Welt kam? Was war seine Antwort? Er sagte Folgendes: Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das war sein Wozu. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und jetzt nochmal die Frage, wozu sind wir als Gemeinde in Leimsfeld? Wozu seid ihr in Homberg hier? Was ist eure Bestimmung? Was ist euer Auftrag? Und jetzt möchte ich uns ein Bibelwort verlesen, ein Wort, auf das ich mich beziehen möchte, aus Apostelgeschichte 2, die Verse 42 bis 47. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte hinzu zur Gemeinde, die gerettet wurden. Gemeinde, wozu? Hier wird beschrieben, was die ersten Christen prägte, wie sie Gemeinde ganz praktisch verstanden. Und hier sind manche Dinge drin, die das Was betreffen, was sie getan haben, wie sie unterwegs waren. Und dennoch, tief verborgen steckt in diesen Versen etwas, was das Wozu beantwortet. Wozu waren sie in Jerusalem? Was war ihr Auftrag? Und jetzt möchte ich den Aria um ein nächstes Bild bitten, genau um dieses Bild hier. Und vier Dinge, die mir aufgefallen sind in diesem Versen, die für uns auch heute sehr wichtig sind. Zum Teil betreffen sie das Was und zum Teil beschreiben sie uns das Wozu, wozu Gemeinde da ist. Und jetzt kommen wir mal kurz zum ersten, Gemeinschaft. Warum sollst du zum Gottesdienst kommen? Was ist der Grund, Sonntag für Sonntag zu kommen? Der erste Grund ist Gemeinschaft. Es verbindet uns etwas. Es verbindet uns etwas ganz Gewaltiges. Und egal, ob ich jetzt aus Leimsfeld komme und hier in Homberg bin oder woanders hinfahren würde, wenn Menschen zusammenkommen, die zu Christus gehören, die verbindet etwas. Und sie verbindet im Tiefsten eine besondere Gemeinschaft. Und manchmal ist es so, auch in der Gemeinde, wir erkennen Jesus gar nicht. Wir wissen gar nicht, dass er da ist. Wir sitzen hier zusammen im Gottesdienst und dann heißt es, wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Aber natürlich ist das die Gemeinschaft, wo das erlebt wird. Wenn du alleine vor dem Fernseher sitzt, Sonntagmorgen, das ist nicht identisch mit dem Gottesdienst. Und das sage ich ganz bewusst. Du kannst dir gute Gedanken machen vor dem Fernsehen. Du kannst etwas Wunderbares geschenkt bekommen. Aber das, was du hier erlebst, das erlebst du deswegen, weil Jesus dieses Wort gesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind. Und hier sind wir mehr als zwei und drei. Und jetzt stell dir es vor, da bin ich mitten unter ihnen. Wisst ihr, wie mir das manchmal geht, ist vielleicht eine kindliche Vorstellung. Aber manchmal, wenn ich im Gottesdienst sitze, meistens in der ersten Reihe und links und rechts ist meistens ein Platz bei mir frei, weil die meisten sich nicht nach vorne setzen, sondern nach hinten setzen. Das ist fast in jedem Gottesdienst so. Und dann stelle ich mir kindlich vor, Herr Jesus, also jetzt bist du hier neben mir. Jetzt könntest du sagen, ist das nicht kindisch? Nein, es ist die Verheißung Gottes, die Gemeinschaft, die entsteht dadurch, dass wir zusammenkommen. Wisst ihr, in der Gesellschaft damals oder in der Gemeinde damals, die hier beschrieben wird in der Apostelgeschichte, geschah etwas, was normal in der Gesellschaft nicht vorkam. In der Gesellschaft waren nicht Arme und Reiche zusammen, sondern die Armen trafen sich dort und die Reichen meistens dort, aber nicht in der Gemeinde. In der Gemeinde saßen Arm und Reiche zusammen. In der Gesellschaft saßen Juden und Heiden nicht zusammen. Die Juden waren woanders, sie wagten es gar nicht, sich mit den Heiden irgendwie zusammenzubinden. Aber in der Gemeinde war das so, Gemeinschaft. In der Gesellschaft war das so, dass Männer und Frauen nicht zusammensaßen, wie hier in diesem Gottesdienst, wie es damals war. Aber in der Gemeinde schon. Sie lebten Gemeinschaft, sie lebten ihren Glauben und sie wussten, dass Jesus mitten unter ihnen ist. Und wenn du nächsten Sonntag das Gefühl hast, dass ein Gottesdienst am Fernsehen ausreichend wäre, wenn du das Gefühl hast, denke an das, was ich dir heute Morgen gesagt habe. Das ist im tiefsten Gemeinschaft, dass Jesus mit dabei ist. Und er segnet Menschen, die sich treffen. Und deswegen fühle ich mich auch wohl heute Morgen hier, weil ich nicht alleine bin. Der Herr Jesus ist mit dabei. Das ist die Gemeinschaft. Aber kommen wir zum Zweiten. Nachfolge. Gemeinschaft ist das eine, zusammenkommen ist das eine, zusammen reden ist das eine, zusammen beten, zusammen singen ist das eine. Aber jetzt geht es auch darum, dass man etwas mitnimmt. Nachfolge. Ich lerne etwas aus dem, was gesagt wird. Und ich bin mir bewusst, dass, ich weiß nicht, wie lange ich heute predigen werde, dass du wahrscheinlich nicht das meiste aus dieser Predigt mitnehmen wirst heute Morgen. Aber wenn du sagst, ich möchte einen Gedanken mitnehmen, etwas, was ich mit mir nicht nehmen lasse, von keinem, was wir nachher sprechen, von nichts, sondern soll mich in die Woche begleiten. Das ist das, was sie erlebten dort in dieser Gemeinschaft. Sie waren miteinander unterwegs, heißt es, in der Lehre der Apostel. Also sie hörten auf das, was dort gesagt wurde und dann staunten sie über das, was Gott getan hat. Und dann sagte der eine, und das soll für mich jetzt das sein, was ich umsetzen möchte. Und sie förderten einander in der Lehre der Apostel. Das heißt, sie lebten das aus, sie wollten das ausleben, sie wollten wahre Nachfolger sein, Christi. Und so steht es hier in diesem Text. Und dann kommen wir zum Dritten. Die Anbetung, das ist das, was sie immer wieder taten. Das heißt auch hier, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet Anbetung. Und Anbetung geschieht ja auf unterschiedliche Art und Weise. Ob jetzt einer hier heute Morgen hier vorne betet oder ob wir Lieder singen. Und wir sollen Lieder singen im Hinblick darauf, dass Gott groß gemacht wird. Das ist Anbetung. Sie beteten miteinander und in dieser Anbetung war kein Mensch der gepriesen wurde, sondern Gott wurde gepriesen. Und auch im Gottesdienst, wenn einer, wie jetzt ich, die Predigt halte, das ist nicht die zentrale Person. Ein Herr Springstein, der aus Leimsfeld kommt. Es geht um Jesus. Wenn es um ihn geht, dann sind wir richtig unterwegs. Und dieses Lob in allem, was sie taten, dieses Lob, diese Anbetung, das ist das, was ihren Gottesdienst prägt. Ich komme schnell noch zum nächsten Dienst. Es heißt hier in diesem Text, dass sie Güter verkauften. Seine Frage, wie unser Dienst heute aussehen soll. Aber hier, damals war es so, dass da eine Frau oder eine Familie war, die nichts hatte. Und dann gab es einen Reichen, der da war. Und er hat gesagt, wenn ich reich bin und sie haben nichts zu essen, was ist denn das für ein Gottesdienst, wenn die Leute hungrig nach Hause gehen und ich könnte ihnen etwas geben? Nein, sie fingen an, Dinge weiterzugeben, zu verkaufen, Dinge auszuteilen. Und dadurch zeigte es sich, dass sie wirklich den anderen lieb hatten. Ich habe was Interessantes gelesen von einem römischen Kaiser, der hieß Julian Apostata. Er hat einige Jahre später gelebt, war kein Christ, aber er schrieb über die Christen etwas und er beschwerte sich über die Christen. Hört mal auf das, was Julian Apostator schrieb. Er schreibt, es ist eine Schmach, wenn die gottlosen Galiläer, er meint die Christen hier an diesem Punkt, wenn die gottlosen Galiläer, und er nennt sie gottlos, weil sie nicht die Heiden anbeten, wenn diese gottlosen Galiläer neben den ihrigen auch noch die unsrigen ernähren, die unsrigen, die von unserer Seite aber Hilfe entbehren müssen. Merkt ihr, was er hier kritisiert? Eigentlich sagt er, wir müssten doch die, die zu uns gehören, ernähren. Jetzt sind dann diese Galiläer, die das tun, die also andere noch mit ernähren. Also eine Schmach, sagt er. Wir sollten doch einsehen, dass die Gottlosigkeit, und er meint das Christendasein, dass die Gottlosigkeit nur deshalb an Boden hat gewinnen können, weil sie sich liebevoll um Fremde gekümmert oder auch für die Bestattung Friedhöfe besorgt haben. So oft die Armen den Eindruck haben, von unseren Priestern, sagt er wieder, nicht beachtet zu werden, sehen das die gottlosen Galiläer sofort und nutzen die Gelegenheit zur Wohltätigkeit. Was für ein Skandal, sagt der Julian Apostator. Was die ersten Christen ausmachte, war, dass sie ganz praktisch gedient haben. Und jetzt dieses Wozu oder diesen Sinn dahinter, das war nicht nur dieses, was sie taten, dass sie dienten, sondern wie es vorhin so rauskam, wo Jesus sagt, ihr habt mich besucht, ihr habt mir zu essen gegeben, ihr habt mir zu trinken gegeben. Und dann heißt es ja im Matthäus-Evangelium, Herr, wann haben wir das gemacht? Wann haben wir dich gesehen im Gefängnis? Herr Jesus, ich habe dich noch nie im Gefängnis gesehen. Ich habe dich auch noch nie krank gesehen. Wann haben wir das gemacht? Wann war das? Wir können uns gar nicht erinnern, wann das war. Ja, sie konnten sich nicht erinnern, das stimmt. Weil sie es nicht aus Berechnung gemacht haben. Ich habe jetzt einen Kranken besucht und dann wieder einen Kranken und ich habe jetzt das so abhaken können. Sie haben es gemacht, weil ihr Herz sie dazu trieb. Das war das. Deswegen fragten sie, wann haben wir das gemacht? Und der Julian Apostator war total energisch dagegen, dass diese Galiläer so etwas taten. Und jetzt komme ich schnell zum fünften noch, Evangelisation. Ja, das war das, was wir hier in der Apostelgeschichte lesen. Und der Herr tat hinzu, heißt es hier, täglich zur Gemeinde, zu denen, die sich hier versammelten. Merkt ihr, dass sie nicht nur einfach so unterwegs waren, sondern dass die erste Gemeinde einen Eindruck hatte. Und zwar den Eindruck, sie wollten Jesus ähnlicher werden. In allem, was sie taten. Also Jesus ähnlicher werden. Und dann kam das was, dann kamen Dinge dazu, die sie taten. Und alles diente dazu, dass sie so Jesus mehr erkannten. Das taten, was Jesus hätte getan, das war das, wozu sie da waren. 5 Grundaufträge, die ich uns genannt habe. Und jetzt, wenn man diese 5 Dinge jetzt mal untereinander schreibt, kommt etwas raus. Das geht nur im Deutschen. Aber wenn man diese 5 Dinge, Gemeinschaft, Nachfolge, Anbetung, Dienst und Evangelisation untereinander schreibt, kommt dieses Wort Gnade raus, Gnade. Und das ist das, was Gemeinde im tiefsten empfindet, wenn sie als Gemeinde gut unterwegs ist. Nicht Verdienst, nicht das, was man tun kann, um sich einen Orden nach dem anderen zu verdienen, aus Gnade. Und wenn Gemeinde Gnade praktiziert, wenn Gemeinde das tut, dann wird Gemeinde schön. Vor vielen Jahren war ich auf einem Willow-Creek-Kongress das erste Mal und ich muss sagen, dieser Kongress und gerade eine Predigt, die hat mich so verändert, dass ich sagen kann, das war für mich eine der wichtigsten Predigten. Und in dieser Predigt war nur ein kurzer Gedanke. Da sagte jemand in der Predigt Folgendes: Gemeinde ist wunderschön. Gemeinde ist ein Geheimnis Gottes, wenn sie richtig unterwegs ist. Merkt ihr, was dahinter steht? Wenn Gemeinde begreift, das, was Gnade bedeutet, Gemeinschaft, Nachfolge, Anbetung, Dienst und Evangelisation, wenn Gemeinde das begreift und so unterwegs ist, gibt es nichts Schöneres auf dieser Welt als Gemeinde. Das war dieser Satz, der mich geprägt hat. Gemeinde ist Berufung. Gemeinde ist die Braut Christi. Merken wir etwas von dieser strahlenden Schönheit der Gemeinde, wenn sie ihren Auftrag erfüllt, wenn sie das tut, wozu Gott sie hingestellt hat. Gemeinde ist Braut Christi, aber noch mehr. Gemeinde ist der Tempel Gottes, ist ein Licht der Welt. Gemeinde, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Gemeinde ist das Projekt Gottes, wo sein Herz so doll schlägt, dass er selbst sagt, dass Jesus selbst sagt, er, Jesus, ist das Haupt der Gemeinde. Er ist der, der die Gemeinde steuert, die Gemeinde, die tröstet, die Gemeinde, die Zerbrochene heilt, die Gemeinde, die Gemeinschaft sucht, die Gemeinde, die nicht am Rand irgendwo steht, sondern mitten in der Welt steht, aber ihren Auftrag erfüllt. Das ist Gemeinde und sie ist es wert, dass du deinen Einsatz dafür gibst. Sie ist es wert, dass du für sie betest. Sie ist es wert, dass du ihr dein Herz schenkst, weil du Jesus dein Herz geschenkt hast. Das ist das, was Gott tut in der Gemeinde. Aber jetzt gehe ich wieder einen Schritt weiter. Leider erleben wir manchmal Gemeinde ganz anders. Und das sage ich als jemand, der über 3 Jahrzehnte, jetzt fast 4 Jahrzehnte jetzt Prediger in verschiedenen Gemeinden war. Leider erleben wir Gemeinde manchmal auch anders. Es gibt auch in der Gemeinde unreife Menschen. Es gibt Menschen, deren Ansehen und Ego so groß ist, dass man es manchmal kaum für möglich hält. Es gibt Gemeinden, die kein Ort sind der Schönheit, wo Menschen geheilt werden, sondern wo Menschen verletzt werden können. Ja, auch das gibt es und auch das dürfen wir nicht verschweigen. Gemeinde ist manchmal ein Ort, der verschlossen ist, der merkwürdig sein kann. Ja, so kann Gemeinde auch beschrieben werden. Ich habe vorhin die Schönheit der Gemeinde beschrieben, aber ich muss das andere auch dazu sagen. Und wisst ihr, die 7-Cent-Schreiben wären nicht entstanden, wenn Gemeinde manchmal nicht auch sehr merkwürdig ist. Wenn man die Sendschreiben betrachtet, die dort in der Offenbarung stehen, dann merken wir, dass Gemeinde ihre Schwachpunkte hat. Dass Gemeinde manchmal nicht so schön, so rein, so makellos dasteht, sondern manchmal ganz schöne Runzeln und Falten haben kann. Auch das ist oft Gemeinde. Aber jetzt komme ich zu diesem Bild hier. Ich habe vorhin über Gnade etwas gesagt. Ich bin Gott so dankbar, dass er gnädig ist mit uns. Auch mit unseren Dingen, die manchmal nicht schön sind. Wir sind manchmal wie Menschen, die so einer zerbrochenen Scherbe gleichen. Ich kenne euch nicht. Die wenigsten von euch kenne ich. Vielleicht manche mit Namen, aber von den wenigsten von euch weiß ich etwas von eurer Geschichte. Aber ist deine und meine Geschichte nicht manchmal so wie diese Geschichte hier, dieser Scherbe, putzig, vom Leben gezeichnet? Da sind Dinge passiert, die wir nie gedacht hatten, die sie in unserem Leben passieren, aber sie sind passiert. Und wir sind so unterwegs wie diese Scherbe hier. Wie gesagt, ich kenne euch nicht, aber du weißt vielleicht jetzt selbst, wo es manchmal Ecken und Kanten gibt, auch in deinem Leben, die du lieber nicht nennen würdest, die du lieber verstecken würdest, wo du sagst, dass das mir passiert ist, dass ich kann es nicht ändern, es ist da, die Scherbe ist da, ich bin so wie diese Scherbe hier und so muss ich leben. Und wie sieht Gott mich denn als diese zerbrochene Scherbe hier? Wie sieht er mich? Wisst ihr, was Gott tun kann aus Gnade? Gott kann Scherben, die zerbrochen sind. Gott kann Scherben, die manchmal ihre Ecken und Kanten haben und wo man sich fast schneiden könnte, wenn man diese Scherbe berührt. Gott kann diese Scherben zu einem wunderbaren Bild, zu einem wunderbaren Mosaik zusammenfügen. Und das ist das, was Gott tut. Gott nimmt nicht die perfekten Menschen, die ohne Ecken und Kanten sind. Gott nimmt gerade und will gerade diese Menschen haben, die eben manches mittragen und mitschleifen aus ihrem Leben und manche Dinge eben nicht mehr gerade biegen können. Das sind nicht diese viereckigen oder rechteckigen Teile, sondern manchmal diese Teile. Aber Gott schafft es, dass er aus Scherben ein wunderbares Mosaik macht. Ein Mosaik, das strahlt, das schön ist. Warum? Nicht, weil die Einzelnen schön sind. Sie sind nicht schön, das ist nicht schön, was passiert ist. Aber wenn Gott Heilung schenkt und wenn Gott Geheilte zusammenfügt und wenn Gott es schafft, dass dann aus diesem Geheilten ein wunderbares Ganze hier in Homberg oder in Leimsfeld geschieht und passiert, wenn das passiert, wisst ihr, was das ist? Das ist Gemeinde. Das ist Gnade. Das ist das, wie Gott sich Gemeinde vorstellt. Denken wir nicht, dass die erste Gemeinde ohne Schwächen gewesen wäre, dass das alles super Männer und super Frauen sind, die dann ihren Weg gingen. Das Bild dürfen wir nicht haben von der ersten Gemeinde, auch nicht von einer Gemeinde in Korinth, zu der Paulus dann etwas hinschreibt und was er den Korinthern schreibt. Ich habe manchmal gedacht, also Bernd, Prediger in Korinth zu sein, das ist eine ganz schwierige Sache dort in dieser Gemeinde. Also das ist gefährlich, nach Korinth zu reisen, in diese Gemeinde. Aber es ist seine Gemeinde, auch die Gemeinde in Korinth. Warum? Weil Gott seine Gnade schenkt und diese Gnade wirksam wird und dieses Mosaik entstehen kann aus Gnade. Ein fast perfektes Bild, ein wunderschönes Bild, entstanden aus nicht perfekten Teilen. Das ist das, was Gott tun möchte, auch hier bei uns. Und wenn du das nächste Mal etwas hörst aus der Gemeinde hier in Homberg, oder du hast deine Verbindung irgendwie Richtung Leimsfeld und du denkst, also das, was da in Leimsfeld passiert, also dass sowas überhaupt passieren kann, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also schrecklich, wie Gemeinde sich manchmal darstellt. Weißt du, dann denk daran, dass Gott Gnade schenkt und Gnade schenken will. Und wenn er dir Gnade schenken will und geschenkt hat, dass du Teil dieser Gemeinde bist, dann bist du aufgefordert, auch Gnade zu schenken, gnädig zu sein mit den Fehlern, auch mit dem fehlerhaften anderen. Und ihn zu sehen und sie zu sehen, wie Christus ihn sieht und sie sieht. Christus sieht durch eine Brille, durch die Brille der Vergebung. Und in Christi Augen ist die Gemeinde so etwas herrlich Schönes, Einzigartiges, was aber aus fehlerhaften Teilen besteht. Die Fehler werden nicht unter den Tisch gekehrt, aber die Gnade ist umso stärker und umso größer. Und dann geht weiter in Gnade hier in Homberg. Schaut auf den anderen und lasst euch diese Gnade schenken. Ich will euch nochmal ein Wort sagen, das mir ein älterer Prediger vor fast 30 Jahren mal gesagt hat. Er sagte, Bernd, wenn du in einer Gemeinde sein wirst oder bist jetzt in einer Gemeinde, du kannst Heiliger oder Zyniker werden. Du kannst entscheiden, ob du Heiliger wirst oder Zyniker wirst. Was meinte er denn damit, Heiliger oder Zyniker? Ich fange mal mit dem Zynischen an. Du kannst Zyniker werden, du kannst auf Menschen schauen und du als Pastor einer Gemeinde kriegst du eine Menge mit und du wirst denken, ich schlage die Hände über den Kopf zusammen. Ich habe meinen Glauben verloren an die Gemeinde. Also das, was da passiert, das darf einfach nicht passieren. Das ist vielleicht der Zyniker, der dann mit diesen Zynischen rumläuft und ja, vielleicht auch so auf die Gemeinde schaut. Aber du kannst auch, sagt er, du kannst auch heiliger werden. Du kannst so leben und so in deinem Herzen empfinden, wie Jesus seine Gemeinde sieht. Mit all ihren Runzeln, aber auch in all ihrer Schönheit, in ihrer Strahlkraft. Du kannst sie auch nach 35 Jahren als die Braut Christi sehen, die Jesus erwählt hat, die Jesus gebraucht hat. Und ich möchte dir auch sagen, bitte Gott darum, dass du heiliger wirst oder eine Heilige wirst, die so die Gemeinde anschaut und dann sagt, ich will meinen Platz finden in der Gemeinde. Ich will mitarbeiten, ich will weiterarbeiten. Ich will als fehlerhafter Mensch Gnade selbst erfahren und in Gnade leben auch in der Gemeinde. Und dann wird die Gemeinde in Homberg und ist diese Gemeinde in Homberg eine strahlend schöne Gemeinde, glaubt mir das.